Meine Eltern rissen an unserem Leben und entschieden, das Land zu verlassen, das ihre und meine Heimat war. Einige unserer Verwandten waren nach Westdeutschland gegangen, vor dem Mauerbau, oder wie meine Oma, die Mutter meines Vaters, als Rentnerin übergesiedelt. Meine Tante Helga, die Schwester meines Vaters, floh, als ich ein Jahr alt war, zusammen mit ihrem Mann, einem Arzt, der eine Zeit lang noch zu Kongressen in den Westen fahren durfte und dort die Flucht geplant hatte, mit einer Organisation in der Schweiz, die damit und mit Prostitution ihr Geld verdiente. Meine Tante handelte eine Flucht für uns mit ihnen aus. Sie schickte Freunde aus Westdeutschland zu uns, denn sie durfte nicht mehr einreisen, und diese Freunde kamen zu den Messen und überbrachten Nachrichten. Sie hatten einen Fotoapparat dabei mit Farbfilm. Sie fotografierten uns und sich. Es sind die einzigen Farbfotos von mir als Kleinkind. Die Erwachsenen sind in Orange, Grün und Braun gekleidet. Die Freundin aus dem Westen trägt eine große Hornsonnenbrille und hat das Haar in Wellen gelegt. Die Augen meiner Mutter sind grün und meine grün-blau. Meine Eltern sagten niemandem etwas von der Flucht. Sie sprachen auch nicht in der Wohnung davon. Sie gingen spazieren und redeten draußen. Sie liefen die Straßen entlang und schauten über die Schulter zurück. Manchmal kamen Kuriere mit Nachrichten, dann gab es Passwörter. »Ich bin der Walter«, sagten sie. »Das hat der Otto mir gesagt«, musste mein Vater antworten. Manchmal hatten die Kuriere das Passwort vergessen, sie hatten es eilig, und mein Vater sagte schnell, »Der Otto hat mir gesagt, dass du der Walter bist.« Es wurde ein Termin und ein Ort ausgemacht, an dem wir warten sollten, bis ein Wagen auftauchte, in dessen Kofferraum wir steigen würden. Dieser Wagen sollte uns aus dem Land bringen, ein Westwagen, der die Transitstrecke nehmen konnte und eigentlich nicht kontrolliert werden durfte. Wir fuhren wie verabredet nach Berlin zum Märchenbrunnen im Volkspark Friedrichshain. Dort standen wir Stunde um Stunde. Mein Vater mit seiner Aktentasche, in der die wichtigsten Unterlagen waren, und ein paar Münzen und Briefmarken. Meine Mutter mit ihrem Schmuck und ihrer Geige unter dem Arm. Für mehr wäre nicht Platz in dem Kofferraum, aber immerhin hatte meine Mutter ihr Instrument dabei, während mein Vater seinen Flügel zurücklassen musste. Wir standen sehr lange dort. Es tauchte kein Wagen auf. Irgendwann hatten wir alle Märchenfiguren angesehen. Dornröschen, Schneewittchen, den gestiefelten Kater, der aussah wie ein Hase, Rotkäppchen, dem die Strümpfe über die Knöchel gerutscht waren, und Hänsel und Gretel, die auf Enten saßen. Es war ein kalter Tag Ende November, und dass eine Frau mit einer Geige, ein Mann mit einer Aktentasche und ein kleines Kind in der Dämmerung 2 Stunden am Märchenbrunnen im Regen standen, war verdächtig. So gingen wir erst auf den Weihnachtsmarkt am Alexanderplatz, ich aß Zuckerwatte und fuhr Karussell, dann mussten wir zurück nach Leipzig, zurück in die Wohnung in der Landsberger Straße, von der meine Eltern dachten, sie sähen sie nie wieder. Am nächsten Tag wurde meine Mutter 25 Jahre alt. Knapp 3 Monate vergingen. Dann war Februar, der 19. Februar 1977, ein neuer Termin. Wir standen in einem Vorort von Leipzig vor einem Geschäft mit Tapeten und warteten. Und endlich kamen die Männer. Sie waren nervös und hatten es eilig. Das Auto, in das wir stiegen, ein Mercedes, war größer als alle Autos, die ich kannte. Auf einem dunklen Parkplatz irgendwo an der Autobahn hielten sie an. Wir sollten umsteigen, schnell in den Kofferraum, damit uns keiner dabei zusah. Dass es ein neues Gesetz gab, dass bei begründetem Verdacht Westautos auf der Transitstrecke durchsucht werden durften, wussten meine Eltern nicht. Sie wussten auch nicht, dass in der Werkstatt der Fluchthilfeorganisation, in der sie die Fluchtautos präparierten, jemand arbeitete, der die Termine und Namen der Flüchtenden der Stasi meldete. Ich wusste schon mit 3 Jahren, dass man das Land nicht verlassen durfte. Ich sagte es meinem Vater, der mir erklärte, dass das stimmte und wir uns deshalb im Kofferraum verstecken und ganz leise sein müssten. Dann kämen wir nach Westdeutschland und zu der Oma, seiner Mutter, an die ich keine Erinnerung mehr hatte. Ich glaubte ihm und kletterte in den Kofferraum. Ich lag dort zwischen meinen Eltern. Es war warm. Ich schlief ein. Die Hoffnung meines Vaters erfüllte sich nicht. Und obwohl ich wusste, dass wir etwas Verbotenes taten, wusste ich nicht, was uns erwartete, als das Auto an der Grenze hielt, als die Stimmen lauter wurden, als das Auto wieder anfuhr, langsam ein paar Meter weiterrollte und dann erneut bremste. Erst das Bellen der Schäferhunde, ihr Hecheln und das Geräusch ihrer Pfoten über der Kofferraumklappe, die schließlich aufgerissen wurde, dann die Grenzsoldaten mit ihren Maschinenpistolen, die im Halbkreis um das Auto standen und zusahen, wie wir ausstiegen. Meine Mutter nahm mich auf den Arm und drückte mich fest an sich. Mein Vater stellte sich schützend vor uns. Jemand fotografierte uns. Mein Vater schaute wütend, meine Mutter ängstlich in die Kamera. Dann trennten uns die Grenzsoldaten. Mein Vater wurde fortgeführt. Ich saß auf dem Schoß meiner Mutter in einem kleinen Raum. Ein junger Soldat kam und bot meiner Mutter ein Glas Milch und eine Apfelsine an. »Nehmen Sie, das bekommen Sie so bald nicht wieder.« Aber sie schüttelte stumm den Kopf. Irgendwann kam ein anderer Soldat, der mich wegbrachte. Sie fuhren mich nach Gera in ein Kinderheim, an das ich kaum Erinnerungen habe. Ein dunkler Schlafsaal, Stockbetten, das Gefühl von Einsamkeit. Dass meine Eltern nicht da waren, machte mich nicht ängstlich. Ich war zornig und weinte vor Wut. Ich war wütend, weil sie mir meinen orange-weißen Spielzeugbus weggenommen und nie zurückgegeben hatten. Ich konnte mit niemandem reden, denn dass das hier böse Menschen waren, wusste ich. Sie gehörten zu denen, die meine Eltern weggeführt hatten, zu denen, die uns nicht aus dem Land lassen wollten. Ich wurde in ein Doppelstockbett gesteckt, ich musste unten liegen, die Decken waren grau und knotig und dünn, und die anderen Kinder waren Feinde. Ich würde nie wieder in einem Stockbett unten liegen. Es war Fasching, und auch die Kinder ohne Eltern sollten fröhlich sein. Aber ich war nicht fröhlich. Ich hatte ja Eltern und war falsch hier in diesem Heim voller Kinder ohne Eltern. Irgendwer zog mir ein Schmetterlingskostüm an, aber das half nicht. Die Frauen, die wir Tante nennen sollten, wussten nichts mit mir anzufangen, einem Kind, das bockig weinte und nichts sagte. Meine Mutter hatte zum Abschied gesagt, dass meine Großmutter aus Leipzig kommen werde, um mich abzuholen. Ich hatte das Kostüm noch an, als meine Großeltern eintrafen. Es geschah genau so, wie meine Mutter gesagt hatte. Es waren nur ein paar Tage vergangen, aber ich dachte, ich wäre ewig in dem grauen Heim gewesen und hätte geweint und geschwiegen. Die Tanten waren froh, dass ich abgeholt wurde. Ich war ein schwieriges Kind, da halfen auch die blonden Locken nicht. Ich fuhr mit meinen Großeltern zu ihnen in die Krochsiedlung. Norderneier Weg 9b. Dort hatte schon meine Mutter als Kind gewohnt, und ich zog in ihr Zimmer. In der Wohnung roch es nach meiner Oma, Malzkaffee und Wäsche.